Herzlich willkommen zur Sendung Katechismus. Um christliche Grundlagen unseres Glaubens anhand des Kompendiums, der eine Zusammenfassung des Katechismus der katholischen Kirche ist, geht es in dieser Sendung. Ich darf dazu ganz herzlich unseren Referenten begrüßen, Herrn Pfarrer Richard Schitterer aus dem Kloster Heiligenbronn in Schramberg. Wo ist es gleich wieder? Schramberg, Herr Pfarrer Schitterer, helfen Sie mir.
Heiligenbronn bei Schramberg im Schwarzwald.
Im Schwarzwald, genau. Ja, schön, herzlich willkommen bei Radio Horeb hier.
Ja, danke schön für die Einladung. Es ist eigentlich eine halbe Wiederholung, nachdem es vor 8 Tagen den großen Crash gab und ich mitten in der Sendung einfach telefonisch rausgeflogen bin. Ja. Jetzt fangen wir nochmals an von vorne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja, wir sprechen heute über das Matthäusevangelium Kapitel 19, Vers 16, in dem es heißt: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Als Schlüssel zum ewigen Leben ist der Glaube notwendig, um zum Heil zu gelangen. Doch wenn der Glaube echt ist, bestimmt er die Lebensweise. Als der junge Mann Jesus nach dem ewigen Leben gefragt hat, antwortet dieser: Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Und setzt später hinzu: Komm und folge mir nach. Auf diese Stelle im Matthäusevangelium wollen wir heute schauen. Zuvor lese ich Ihnen die Stelle aus dem Kompendium vor unter der Nummer 434. Dem jungen Mann, der diese Frage stellt, antwortet Jesus: Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Und dann fügt er hinzu: Komm und folge mir nach. Zur Nachfolge Christi gehört das Halten der Gebote. Das Gesetz wird nicht abgeschafft. Der Mensch wird aufgefordert, es in der Person des göttlichen Meisters wiederzufinden, der es in sich selbst vollkommen erfüllt, seine ganze Bedeutung offenbart und seine bleibende Gültigkeit bezeugt. Soweit der Text aus dem Kompendium. Herr Pfarrer Schitterer, wir freuen uns jetzt auf den ersten Teil Ihrer Ausführung. Bitte schön.
Vielen Dank. Ja, liebe Hörergemeinde, im Blick auf das eben Gesagte möchte ich gleich weitermachen, nochmals zurückkommen auf diesen Mann, der Jesus aufsuchte mit dieser Frage. Wir können uns denken, dass er schon viele gefragt hat, Schriftgelehrte, Pharisäer, Gescheite. Und nun war aber Jesus angekommen. Jesus tat das Naheliegendste, er verwies ihn auf die Gebote. Der Mann kennt sie offenbar, aber sie sind ihm zu wenig. Er möchte sich einen höheren Anspruch stellen. Also rät ihm dann Jesus: Verkauf, was du hast. Und gib den Besitz, gib das Geld den Armen. Ja, das war's dann wohl. Traurig, betroffen ging er weg. So hatte er es sich nicht vorgestellt. Damit endet die Geschichte. Vielleicht hatte sie eine Fortsetzung. Und der Mann hat mal drüber geschlafen. Und ist andern Tags dem guten Rat Jesu gefolgt. Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber ich möchte es ihm zugute halten, denn dass das möglich ist, das zeigte ja auch Franz von Assisi und viele, viele, viele im Lauf der Geschichte bis zum heutigen Nachmittag. Was Jesus dem Mann rät, übersteigt die 10 Gebote. Das war ihm neu. Und allen war das neu, die Jesus gehört hatten. Darum sagten sie ja oft, wir lesen es im Evangelium: Hier ist einer, der redet mit göttlicher Vollmacht. Es scheint nun eine Spannung zu geben zwischen den 10 Geboten Gottes und dem Gebot Christi. Jesus scheint doch denen sein Gebot dagegen zu stellen. Und da ist die Frage: Wie kommt das miteinander aus? Dieses Moses hat gesagt und ich sage euch. Darum meinen ja manche, die 10 Gebote haben durch das Gebot Jesu ihre Gültigkeit verloren. Man kann sie vergessen, denn das neue Gebot, Das Liebesgebot ist an die Stelle getreten. Man könnte ihnen auch zustimmen. Denn Jesus sagt doch, Mose hat gesagt, die Propheten haben gesagt, die Alten haben gesagt, ich aber sage euch. Gegen das alte Gebot, geschrieben auf den Steinen und den Tafeln, steht das Neue, das ins Herz geschriebene. Darum stand Jesus ja im Konflikt mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Diese waren beheimatet im Glauben ihrer Väter. Und nun redet einer, auch noch ein Unbekannter, angeblich ein Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth, ausgerechnet noch von dort, so ganz anders. Aber wir brauchen uns gar nicht lange in die Evangelien hineinzulesen, um zu merken, dass für Jesus gegolten hat, was im Psalm 111 steht. Gottes Gebote sind verlässlich. Sie stehen fest für immer und ewig. Wenn auch Jesus souverän redete, hat er sich nie und nimmer gegen die Gebote gewandt. Eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur der kleinste Buchstabe im Gesetz wegfällt. Oder denkt nicht, ich sei gekommen, um Gesetz und Propheten aufzuheben. Nein, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Das ist die Antwort für das, worum es geht. Nicht die alten Gebote nicht mehr gelten lassen, sondern sie erfüllen. Jesus bringt die 10 Gebote auf den Punkt. Er sensibilisiert sie so sehr, dass es offenbar manchen aus den einflussreichen Kreisen zu viel war. Jesus gab diesen Geboten eine größere Weite. Er machte sie sogar noch verbindlicher. Und sie galten nicht mehr nur wie bislang für das Volk Israel. Wir würden sagen, er globalisierte sie für alle Menschen, für die ganze Welt. Es war ja so, dass die 10 Gebote Gottes für Gottes auserwähltes Volk, für Israel allein waren. Nur mit Israel hatte Gott den Bund geschlossen. Übrigens ist das Thema, das ich mit Ihnen das nächste Mal angehen werde. Nur für Israel galt der Bundesschluss. Also galten die Gebote auch nur für das Recht und die Gerechtigkeit im Volk Israel. Die anderen Völker, Ägypter, Babylonier, Perser, die blieben außen vor. Im Blick auf sie galten sie nicht. Jesus öffnet nun des auserwählten Volkes Gebote in ihrer Verbindlichkeit für alle Menschen und bestätigt dies ja auch und begleitet dies mit den eindrücklichen Zeichen und Wundern, die er tat vor aller Welt und eben auch den Heiden. Das andere ist, gegen die Gebote war erst dann verstoßen und sie waren erst dann gebrochen und die Sünde ist erst dann geschehen, wenn Lüge, Ehebruch, Diebstahl, Mord auch wirklich geschehen waren. Nun sagt Jesus, die Sünde ist nicht erst ab der getanen Tat, die Sünde ist ab dem ersten Gedanken daran. Sie ist Sünde, wo sie sich im Geist und Herzen des Menschen, in Gedanken, im Wünschen aufbaut. Sie ist Sünde auch dann, wenn sie gar nicht ausgeführt wird, weil die Angst vor der Konsequenz oder halt doch noch die ethische Sensibilität es zum Glück verhindern. Aber sie ist Sünde, weil der Gedanke an die böse Tat sich im Herzen des Menschen festgefressen hat. Nun ist das, was ich seither sagte, immer noch der Blick auf das alte mosaische Gebot, dem Jesus das neue, tiefere Verständnis gab. Aber Jesus ging noch weiter in der Geschichte mit dem Mann. Er, und das ist das dann tatsächlich Neue. Er gab dem jungen Mann diesen guten evangelischen Rat. Geh, verkauf alles, gib den Erlös den Armen. Der Rat Jesu zur Armut, ein guter Rat, der hat es in sich. Armut ist der erste der evangelischen Räte. Es gibt noch die zwei, Keuschheit und Gehorsam. Nebenbei, der Begriff evangelische Räte kommt also vom Evangelium und hat nichts mit den Protestanten zu tun. Diese Ratschläge Jesu, diese evangelischen Räte sind keine Gebote. Sie sind nicht heilsnotwendig und verpflichten auch nur im je persönlichen Maß, wie es den Lebensumständen derer, die sich daran halten wollen, möglich ist. Aber Jesus gab diese Ratschläge, er gab sie, der Weg ist, die Wahrheit und das Leben und der die Worte des ewigen Lebens hat. Sie haben damit ihre Qualität. Und wir dürfen sie nicht als halt beiläufig und beliebig sehen. Teil der Schärder sagte auch im Blick auf sie: Herr, ich bin bereit, von dir besessen und in die Freiheit hinausgeführt zu werden, in die zu gehen ich allein es niemals gewagt hätte. Diese Rede sind jetzt nicht nur für Priester und Ordensleute. Jede und jeder Getaufte kann sie für sich geloben. Dazu braucht man keine kirchliche Weihe. Die Ehelosigkeit, der Zölibat ist nicht das Vorrecht des Priesters oder Ordensangehörigen. Ihn kann sich jeder wählen. Und wenn ein Laie diesen Zölibat lebt, hat das für ihn aber eine andere Qualität, als wenn er nur nicht verheiratet oder Single wäre. Und es gibt genug, die sich frei und ohne Weihe dazu entschließen, diesem Rat Jesu zu folgen, auch wegen des enormen Anspruchs, den sie sich damit an ihr Leben stellen. Das ist ein konsequent und wirklich alternativer Lebensstil. Und der ist möglich. Das ist auch, wenn zum Beispiel eine Frau in der Welt sich zur Jungfrauenweihe entschließt. Oder was gegenwärtig neu bewusst wird, den urchristlichen Stand der Witwen wählt. Die sind keine Ordensmitglieder, sondern einfach Menschen, die in ihrem Umfeld dem Rat Jesu nachkommen. Vielleicht vergleichbar mit den Beginen im Mittelalter. Die evangelischen Räte finden sich dann als die Gelübde wieder, zu denen sich Priester und Ordenspersonen verpflichten. Sie versprechen, nach ihnen zu leben und gehen so einen strengeren Grad der Verpflichtung vor Gott ein. Im Bereich Armut und Gehorsam haben sie einen Spiel- und Freiraum, in dessen jeweiliger Ausgestaltung sich die Orden und Gemeinschaften unterscheiden. Und von den Gelübden gibt es zwei Formen, die einfachen und die feierlichen. Die Feierlichen verbinden die Person fest und unlösbar mit der Ordensgemeinschaft. Sie sind ewig, das heißt bindend fürs ganze Leben. Die Einfachen, die Zeitlichen, sind auf eine bestimmte Zeit bindend und lassen dem Betreffenden noch persönlichen Freiraum. Nun schauen wir diese drei ein bisschen näher an. Da ist der Rat Jesu zur Armut. Wer diesem Rat folgt und wem die Armut zum Gelübde wird, verzichtet auf die freie Verfügung über Sachen von materiellem Wert ohne Erlaubnis dessen, dem man das Gelübde gegeben hat, Ordensoberer oder Bischof. Beim einfachen Gelübde behält man das Eigentumsrecht, beim feierlichen verzichtet man darauf. Zur Armut gehört auch der Geist, der dem Geist und der Sache nach einfache Lebensstil. Einfach der bewusste Verzicht auf irdischen Reichtum und die Mäßigung in allen Dingen. Etwas, das ja gegenwärtig Papst Franziskus der ganzen Kirche empfiehlt. Der Rat Jesu zur Keuschheit, zur Jungfräulichkeit und das Reizwort Zölibat. Wer diesem Rat folgt, verzichtet auf den Gebrauch der von Gott in den Menschen hineingelegten Fähigkeit der Sexualität. Dieses Gelübde geht auf das Wort Jesu in Matthäus Kapitel 19, 12 zurück. Jesus redet über Ehelosigkeit und sagt dann: Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreichs willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. Er meint die frei gewählte Lebensform der Ehelosigkeit und des Himmelreiches willen. Es wird verstanden als ungeteilte Nachfolge Christi und als Zeichen für die künftige Welt. Wer es verstehen kann, der verstehe es. Und wer es nicht verstehen kann, der braucht es auch nicht verstehen. Aber er möge auch nicht den, der sich darauf einlässt, in Misskredit bringen. Und der Rat Jesu zum Gehorsam. In Anlehnung an Matthäus Kapitel 20, Vers 26, wo es Jesus um Herrschen und Dienen geht, sagt er: Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Der Gehorsam wird im Geist des Glaubens und der Liebe angenommen, setzt den eigenen Willen dem Willen des Vorgesetzten hintan. Aber nur, wenn dieser entsprechend der Ordens- und Lebensregel etwas anordnet. Nicht jeder Befehl verpflichtet zum Gehorsam. Dass diese Ratschläge Jesu und die sich aus ihnen ergebenden Gelübde Herausforderungen sind und auf Unverständnis vieler stoßen, ist augenscheinlich. Schon der Gesprächspartner Jesu im Evangelium erlebte das. Armut, Keuschheit, Gehorsam, ja, was sind denn das für Leute, die das versprechen und freiwillig auf sich nehmen? Ja, es sind die evangelischen Räte. Sie sind der Rat Jesu für den, der nach dem Weg zur Vollkommenheit fragt und sich darauf einlassen will. Sie sind geistiges Grundkapital, das sich der Mensch anlegt. Ein Maß, zu dem er sich selbst frei verpflichtet. Ein Talent, das er erwirbt und mit dem er schaffen will. Also, dieses ganz Neue im Blick oder in der Fortsetzung der Gebote, die evangelischen Räte beruhen auf der Lehre und dem Beispiel Christi. Wir können sie sehen als ein Geschenk Gottes, als eine Gnade, die die Gläubigen in besonderer Weise zu diesem Lebensstil beruft. Nochmals, wer es fassen kann, der fasse es. Wer es nicht kann, möge es für den gelten lassen, der es kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, machen wir ein bisschen eine Pause zum Atemholen und zum Nachdenken über das Gehörte.
Uhr, Katechismus bei Radio Horeb. Jesus ist nicht gekommen, um die Gebote aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Er gab den Geboten eine Weite. Wir fahren fort mit dem zweiten Teil über das Matthäusevangelium, Kapitel 19, Vers 16. Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Unser Referent ist Pfarrer Richard Schitterer aus dem Kloster Heiligenkreuz in Schramberg im Schwarzwald.
Wir haben ja das Kompendium, also die Kurzfassung, die Quintessenz des Katechismus. Im großen Katechismus ist diese Fragestellung unter der Nummer 2054 und folgende dann aufgelistet. Und dort heißt es, Jesus hat die 10 Gebote übernommen, er hat aber auch die Kraft des Geistes geoffenbart, die in ihnen wirkt. Er predigte eine Gerechtigkeit, die größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und er sagte aber auch, ich bin nicht gekommen, um Gesetz und Propheten aufzuheben. Nein, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstaben des Gesetzes vergehen. Und eure Gerechtigkeit muss viel größer sein als die der Heiden. Früher hat es ja geheißen, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind magst du hassen. Ich aber sage euch jetzt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Vollkommen sollt ihr sein, wie es euer himmlischer Vater ist. Jesus setzt die Forderungen der Gebote tiefer an. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch jetzt, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll schon dem Gericht verfallen sein. Jesus bringt keine neuen Gebote, aber er bringt die alten auf den Punkt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist das Neue und das hat schon in sich. Die Gebote, an die Jesus den jungen Mann erinnert, haben unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen zum Inhalt. Jesus benutzt ja ausdrücklich den Begriff Gebot und meint die in den Büchern Exodus und Deuteronomium im Alten Testament aufgeführten 10 Gebote. In unserer kirchlichen katechetischen Überlieferung heißen sie: Ich bin der Herr, dein Gott, darum. Erstens, sollst du keine anderen Götter neben mir haben? Sollst du zweitens den Namen Gottes nicht verunehren? Drittens, sollst du den Tag des Herrn heiligen? Viertens, sollst du Vater und Mutter ehren? Fünftens, sollst du nicht töten? Sechstens, du sollst nicht Ehe brechen? Siebtens, du sollst nicht stehlen? Achtens, du sollst nicht falsch gegen deine Nächsten aussagen. Neuntens, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Und zehntens, du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Jesus nennt dem Fragesteller also nicht alle Gebote. Nun wieder Grund genug für manche zu sagen, also gelten nur noch die, die von Jesus genannt wurden. Aber dem hat auch Jesus einen Riegel schon vorgeschoben, wenn er sagt, dass er nicht gekommen sei, Gesetz und Propheten aufzuheben. Und im Kontext der Evangelien und des ganzen Neuen Testamentes kommen ohnehin an vielen Stellen alle Gebote einmal zur Sprache. So stellt der Apostel Johannes fest, dass wir Gott nicht lieben können, ohne unsere Nächsten zu lieben. Paulus zitiert im Brief an die Epheser das 4. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und er fügt eine Erklärung über die Tragweite dieses Gebotes hinzu, nämlich, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Und er betont, dass dies das 1. Gebot sei, an das sogar eine Verheißung verknüpft ist. Nämlich, das ist ein Hauptgebot und ihm folgt die Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das gegenüber dem jungen Mann zitierte 5. Gebot, du sollst nicht töten, führt Jesus in der Bergpredigt einem tieferen Sinn zu, dem, dass die Sünde, wie ich schon erwähnt habe, nicht erst die getane böse Tat ist, sondern schon der Gedanke an sie macht mich zum Täter und Sünder. Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll schon dem Gericht verfallen sein. Das 6. Gebot richtet sich gegen den Ehebruch. Du sollst nicht Ehe brechen. nun heute korrigiert angesichts dieses Gebotes wohl niemand seinen Lebensstil. Aber es ist ein Gebot und Jesus, und das ist erstaunlich, thematisiert es mehrmals. Ich glaube sogar 5-mal. Er zeigt, dass es in seiner Gemeinschaft und Nachfolge, also für uns Christen, sogar noch umfassender und tiefgreifender angewandt werden muss als in der Zeit des Alten Bundes. Er sagt, es ist schon verwerflich, auch nur begehrliche Gedanken im Blick auf eine Frau zu hegen. Wer eine Frau auch nur begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und Paulus kommt im Römerbrief darauf zurück. Die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren und alle anderen, sind zusammengefasst in dem Satz, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das 7. Gebot verbietet den Diebstahl, sollst nicht stehlen. Jesus zitiert es und Paulus schreibt den Ephesern, der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er dann auch den Notleidenden davon geben kann. Im Blick auf das 8. Gebot, du sollst nicht lügen, gebot Jesus, ist eben, und Paulus sagt den Ephesern, legt die Lüge ab und redet untereinander nur die Wahrheit. Das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut, erwähnt Jesus jetzt nicht. Doch er sagt, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Und nach Rom schrieb Paulus, ich hätte von der Begierde nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Bleiben die ersten 3 Gebote. Es ist Sünde. Diese Gebote, die uns den Rahmen für die Liebe zu Gott zeigen, zu übertreten. Gott gebietet, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Als Jesus in der Wüste von Satan versucht wurde, machte er ihm genau dies klar. In der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Und das hat ja, wir haben es gesehen und gehört, auch Satan akzeptieren müssen. Mehrmals thematisiert das Neue Testament das Gebot gegen den Götzendienst. Es war für die frühe Kirche eine existenzielle Frage, wie sie sich in ihrer Umwelt profilieren kann und wie weit sie dabei gehen durfte. Da war teilweise eine heftige Auseinandersetzung mit der Vielzahl von Kulten und Religionen und eben auch ein Liebäugeln innerhalb von Kreisen der christlichen Gemeinden mit einem möglichen Synkretismus zu den heidnischen Kulten und Mysterien. So nach dem Motto, von jedem ein bisschen was. Das 2. Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren, verbietet die religiöse Verehrung von Darstellungen Gottes. Denken wir an den Tanz ums goldene Kalb. Paulus im Römerbrief, der Zorn Gottes wird offenbar wider alle Gottlosigkeit der Menschen, die die Wahrheit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen wohl bekannt. Seit der Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Darum sind sie unentschuldbar. Denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt. Dieses Gebot untersagt die Anfertigung von Bildwerken zum Zweck religiöser Verehrung. Im Buch Exodus heißt es, du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Jesus sagt im Gespräch mit Nikodemus, Gott ist Geist und wir sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten und ihn nicht auf Bilder reduzieren. Das Gebot verbietet auch den unnötigen Gebrauch des Namens Gottes und es war so zentral, dass ja der Name Gottes überhaupt nicht ausgesprochen werden durfte. Wollte man ihn nennen, gebrauchte man Umschreibungen, etwa der Engel des Herrn oder einfach Adonai, Herr. Beim dritten Gebot, du sollst den Tag des Herrn heiligen, erinnern Sie sich an meinen Vortrag zum Thema Kirchengebote vom letzten Mal. Da nahmen Sonntag und Sonntagspflicht ja einen breiten Raum ein. Zusammenfassend mag gelten, was im Hebräerbrief steht, also ist dem Volk Gottes eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in das Land seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken aus, wie Gott von den Seinigen. Wahrlich eine schöne Motivation für den Sinn des Sonntags. Christus hat ja bewusst auch den Sabbat gehalten. Er ging an ihm in die Synagoge. Darüber hinaus wies er seine Jünger und auch die religiösen Eiferer mehrmals darauf hin, wie der Sabbat auf richtige Weise zu begehen ist. Auch Paulus tat dies und er ging am Sabbat in die Synagoge und lehrte an diesem Tag. Die Apostelgeschichte bringt eine ganze Reihe von Beispielen. Nun haben wir ja nicht mehr im strengen Sinn den Sabbat. Das Ereignis der Auferstehung des Herrn war für die junge Kirche so entscheidend, dass der Tag der Auferstehung des Herrn, sein Triumph über den Tod, entscheidend wurde. Und das war ja der erste Wochentag, also der Tag nach dem Sabbat, unser heutiger Sonntag. Aber in ihm finden sich alle Elemente des Sabbats wieder, die dann im Gedenken an die Auferstehung Christi gipfeln. Das Neue Testament betont rundweg die Wichtigkeit eines jeden der 10 Gebote. Wenn angesichts deren und Jesus von seinem Gebot, vom neuen Gebot spricht, dann finden sich darin die alten Gebote wieder. Sie sind zusammengefasst im Gebot der Liebe. Oder das Gebot der Liebe fächert sich konkret auf in die 10 Gebote, so wie sich dieses Gebot der Liebe auffächert in die Inhalte der Seligpreisungen, der evangelischen Rede und der Tugenden, wie Jesus sie in der Bergpredigt brachte. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, ihr gehört zu mir. Die 10 Gebote sind auf den Punkt gebracht. Die Liebe, von der Jesus spricht, erschöpft sich nicht in einer Romanze. Sie hat andere Qualität. Nur der kann von ihr reden, der bereit ist, sein Leben für den Nächsten zu geben. Und in welcher Dynamik sie steht, bringt Paulus im Kapitel 13 des 1. Korintherbriefs, dem unvergleichlichen hohen Lied der Liebe. Strebt nach den höheren Gnadengaben, schreibt er, und ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, der alles übersteigt. Und es mündet in dem, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3, das Größte aber ist die Liebe. Das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe war nicht ganz neu. Im Buch Deuteronomium steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. In Numeri heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Johannes greift wohl darauf zurück, wenn er schreibt, nicht als wollte ich dir ein neues Gebot schreiben, sondern nur das, das wir von Anfang an hatten, dass wir einander lieben sollen. Denn die Liebe besteht darin, dass wir nach seinen Geboten leben. Das Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt, lautet: Ihr sollt in der Liebe leben. Was also ist neu am Gebot Christi? Neu ist das Ausmaß an Liebe, das Christus gelehrt und gelebt hat. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Er lehrte, dass wir unsere Feinde lieben und Gutes vergelten sollen. Das war schon neu. Diese Liebe geht über den Buchstaben des Gesetzes hinaus, steht aber nicht im Widerspruch zu ihm. Die ersten drei Gebote sind Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Die anderen beziehen sich auf den, dem wir der Nächste sind. Die 10 Gebote galten, gelten, werden gelten. Jesus erfüllte sie, gab ihnen einen tieferen Sinn. Er fügt keine neuen Vorschriften hinzu, sondern erneuert das Herz, die Wurzel aller Handlungen. Denn im Herzen wählt der Mensch zwischen Gut und Böse. Im Herzen bilden sich Glaube, Hoffnung und Liebe und alle anderen Tugenden. Christus bringt das Gesetz zur Vollendung, indem er fordert, vollkommen zu sein wie der himmlische Vater und seinem Großmut entsprechend zu handeln. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte zusammenfassen oder abschließen mit einem kurzen Gebet. Gott, lass uns leben auf dich hin mit ganzem Herzen. Lass uns immer nur das Gute tun, alle Tage, die du uns schenkst. Lass uns Maß nehmen in allem, was wir denken, reden und tun, an deiner Weisung und an deinem Gebot. Und lass es uns dann auch einmal in der Vollendung unseres Lebens erfahren, was du denen bereitest, die dich lieben. Ich segne sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.
Einen herzlichen Dank an Herrn Pfarrer Schitterer für die Ausführungen über die Bibelstelle im Matthäusevangelium, Kapitel 19, Vers 16, 21. Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Eine neue Ermutigung, die Gebote neu zu lieben, um das ewige Leben zu erlangen. Ein Dankeschön an Sie alle, dass Sie mit dabei waren. Diese Sendung kann als CD bestellt werden bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Einfacher geht es noch, wenn Sie auf unsere Homepage klicken, www.horeb.org, unter Podcast-Senderei Katechismus.